Ich möchte meine heutige Kurzpredigt mit einer Geschichte beginnen. Sie handelt von einem Mann und seinem Freund. Leider besuchte der Mann seinen Freund nicht so oft, wie er dies hätte tun sollen. Er kannte ihn nun schon seit geraumer Zeit, doch sein Freund kannte ihn schon viel länger. Der Mann hatte früher viele scheinbare Freunde, doch seit er den neuen, oder sollte ich besser sagen, seinen alten Freund kannte, verblassten viele dieser damaligen Beziehungen. Gleichzeitig aber fand er neue, tiefere und anspruchsvollere Freundschaften. Auch sah er solche, die er zuvor nicht wahrgenommen hatte. Und doch hatte der Mann selbst seltsamerweise Probleme, ihnen seine Freundschaft zu erweisen, so wie sie verdienten. Diese Freundschaften schienen manchmal zu unangenehmen Situationen zu führen. In diesen Situationen, wenn der Mann darüber nachdachte zu gehen, so wie er früher zu handeln gepflegt hatte, in genau diesen Situationen sprach sein guter alter Freund zu ihm. Er tat dies durch Menschen, durch Geschehnisse und durch Gedanken. Und so begann unser Mann mehr und mehr nachzudenken über das Wesen der Freundschaft. Und dies ist auch der Titel dieser Kurzpredigt, vom Wesen der Freundschaft. Ich werde heute gemeinsam mit Ihnen anhand der Bibel die wichtigsten Eigenschaften von Freundschaft untersuchen. Auf unseren Mann werde ich das ein oder andere Mal noch zurückkommen. Synonyme von Freundschaft sind unter anderem Bund oder Bündnis, Solidarität oder Verbundenheit, aber auch Frieden und Harmonie. In der Bibel bezeichnet Gott einige herausragende Persönlichkeiten als Freund. Wir lesen in 1. Mose 33, 11, dass der Herr mit Mose redete, wie man mit einem Freund redet. Das hierbei verwendete hebräische Wort Rea bedeutet unter anderem so viel wie persönlicher Freund, Gefährte, gelegentlich auch Liebhaber oder in einem weiteren Sinne auch Nächster. Ein weiteres mit Freund übersetztes Wort findet sich in Jesaja 41, 8. Schlagen Sie bitte mit mir auf. Jesaja 41, Vers 8. Ich werde dies aus der Schlachterbibel lesen. Jesaja 41, Vers 8. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes. Hier inspirierte Gott den Propheten, das Wort Ahab zu verwenden. Die Lutherbibel 84 schreibt an dieser Stelle Geliebter. Auch dieses Wort hat mehrere interessante Bedeutungen. Es wird ebenfalls für die Liebe zwischen Mann und Frau, im Hohelied zum Beispiel, die Liebe der Eltern zu ihren Kindern, in 1. Mose 22, sowie unter anderem auch die Beziehung von Herren und Untergebenen verwendet. Man könnte heute sagen, Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Sie finden diesen 1. Samuel 16, Vers 21. Es findet auch Anwendung auf Handlungen, Dinge oder Eigenschaften, die man liebt. Zu beachten ist hier, dass man auch das Falsche lieben kann, dass man auch mit dem Falschen befreundet sein kann, wie Mammon oder fremden Göttern. Im Neuen Testament finden wir das Wort Philos, das ebenso wie Philia im Sinne einer brüderlichen Liebe gebraucht wird. Eine eindrucksvolle Stelle finden wir in Lukas 14, die Verse 10 bis 11. Schlagen Sie bitte auf Lukas 14, die Verse 10 bis 11. Hier lehrt uns Christus, bedacht und bescheiden zu sein. Und er zeigt uns den Lohn der Ehre und den der Freundschaft mit Gott, den die Demut mit sich bringt. Ich werde dies aus der Züricher Bibel von 2007 zitieren. Nein, wenn du eingeladen bist, dann geh und lass dich auf dem untersten Platz nieder, damit dein Gastgeber, wenn er kommt, zu dir sagen wird, Freund, rücke weiter nach oben. Dann wird die Ehre zuteil werden in den Augen aller, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir verstehen, dass wir mit Eifer danach streben müssen, unseren philadelphischen Geist in uns wachsen zu lassen, der uns Gott und dem Nächsten gegenüber demütig und bescheiden sein lässt. Dieses Wachstum entsteht durch eine sich entwickelnde Bekehrung, die wir mittels kontinuierlichem Handeln aus Glauben heraus festigen und vorantreiben müssen. Und genauso verhält es sich mit der Freundschaft. Sie enthält inhärente Bedingungen. Diese Bedingungen werden in einer Freundschaft immer wieder auf die Probe gestellt. Und mit jedem Mal der Bewährung wird die Beziehung stärker. Dies gilt für jede einzelne der zuvor erwähnten Beziehungen, die Gott nicht umsonst in direktem Zusammenhang stellt, indem er das Wort auf dieselben Beziehungen anwendet. Ich möchte an dieser Stelle zunächst drei dieser Bedingungen aufzählen. Erstens, sie fußt auf dem Fundament des Vertrauens. Vertrauen in die eigenen Eltern lässt die Liebe in Kindern wachsen. Zweitens, sie erweist sich in fester Loyalität. Loyalität unter Ehepaaren stärkt das Vertrauen untereinander. Drittens, sie ist gekennzeichnet von Opferbereitschaft. Opferbereitschaft unter Freunden ist ein Beweis gegenseitiger Loyalität. Eine faszinierende Reihe ineinandergreifender Attribute, die sich in Gott wohlgefälligen Beziehungen immer wieder finden, sich gegenseitig bestärken und gegenseitig aufeinander aufbauen. Woher kommt nun dieses perfekte Zusammenspiel, was man lediglich in seiner ganzen Kraft erfassen kann und zur Erfahrung bringen kann und zur Entfaltung bringen kann, wenn man sich an Gottes Wort und seinem Gesetz orientiert? Was ist die Quelle der Freundschaft? Die Antwort ist ganz eindeutig. Gottes meisterhafter Plan der Erlösung, sein Wille für die gesamte Menschheit, der seine Erfüllung im ultimativen Opfer Jesu Christi fand. Lesen wir gemeinsam Johannes 15, die Verse 13 bis 17. Johannes 15, die Verse 13 bis 17. Und achten wir darauf, den Zusammenhang der zuvor genannten Bedingungen von Vertrauen, Loyalität und Opferbereitschaft. Johannes 15, Verse 13 bis 17. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Hier finden wir die Opferbereitschaft Christi. Ihr seid meine Freunde und wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Hier sehen wir das Vertrauen Christi. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit ihr den Vater bitten könnt in meinem Namen, dass er es euch gebe. Hier zeigt uns Christus seine Loyalität. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Christus hat uns in allem das perfekte Beispiel eines Freundes gegeben und das, als wir noch seine Feinde waren. Er beweist seine Freundschaft zu uns wieder und wieder, ultimativ in seinem Opfertod für die Vergebung unserer Sünden und wiederholt, indem er und der Vater uns auf Reue hin vergeben, wenn wir erneut gesündigt haben. Gleich den Giganten der Bibel müssen wir auch in der Erwiderung der Freundschaft wachsen, die Gott uns zuerst entgegenbrachte. Letztendlich wird dies jedem Menschen offenbart werden. Heute jedoch gilt dies für uns, für wahre Christen. Es gilt für sie ganz persönlich und es gilt für mich. Kommen wir nun noch zu einer vierten Bedingung der Freundschaft. Absolute Ehrlichkeit. Und die kann manchmal unangenehm sein, besonders dann, wenn ein Problem mit der Selbstwahrnehmung besteht. Dass Ehrlichkeit unangenehm sein kann, hat der Apostel Petrus sicherlich das ein oder andere Mal durch Christus selbst verspürt. Sie können diesen Markus 8,33 oder Matthäus 16,23 später nachlesen. Aber an anderer Stelle bediente sich Gott eines Freundes von Petrus, dem Apostel Paulus, und ihm sein Problem vor Augen zu führen. Schlagen Sie bitte mit mir gemeinsam Galater 2, Vers 11 auf. Brief der Galater, das Kapitel 2, Vers 11. Ich werde es aus der Hoffnung für alle zitieren. Galater 2, Vers 11. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihm vor allen widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Etwas ganz Ähnliches ist dem Mann aus meiner Geschichte widerfahren. Er hat sich in ein Problem verstrickt, ohne sich dessen bewusst zu sein. Ich denke, die meisten werden schon erraten haben, dass sein guter Freund kein geringerer als Gott selbst war. Gott beschloss, den Mann diesmal durch einen anderen Freund auf sein Problem hinzuweisen. Das war nicht sonderlich angenehm. Aber wie bei Petrus hat es schließlich den Prozess der Erkenntnis in Gang gesetzt, die notwendig ist, um ein Problem anzugehen, es vor Gott zu bringen und es schließlich mit Gottes Hilfe zu überwinden. Nun lehrt uns die Bibel aber auch, dass es falsche Freundschaft gibt. In Jakobus 4, Vers 4 lesen wir, was falsche Freundschaft ist und was sie bedeutet. Schlagen Sie bitte auf Jakobus 4, Vers 4. Jakobus 4, Vers 4. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wir verstehen, dass dies Satans Welt ist. Satan korrumpiert alles, was er in seine Klauen bekommt. Er wirkt überall, wo man ihm Raum gibt. Und Raum gibt man ihm, indem man Gott nicht nahe ist. So ist es auch möglich, dass, wenn man das Falsche liebt, auch in dieser falschen Liebe falsche Freunde findet. Und weil man verführt ist, sieht man es nicht. So wie der Mann aus meiner Geschichte. So wie die meisten, die einmal Teil dieser Welt waren, bevor sie begannen, die Freundschaft Gottes zu erkennen, indem er ihnen die Augen, das Herz und den Verstand geöffnet hat. Denken Sie an die zuvor gelesenen Verse in Apostelgeschichte 13. Christus hat uns erwählt. Ich möchte nun das entscheidende, das Wesen der Freundschaft definierende Element nennen, wodurch diese erst ermöglicht und ihr Potenzial verliehen wird, dessen Dimension wir uns kaum vorstellen können. In der Welt könnte man sagen, es ist ein gemeinsames Wertesystem, das solche Freundschaft ermöglicht. Allerdings sind die Werte der Welt kaum als solche zu bezeichnen, was oftmals zu korrumpierten Arten von Freundschaft führt. Anders ist es allerdings für einen wahren Christen. Unser Wertesystem ist das Gesetz Gottes, die 10 Gebote und die Satzungen und Rechtsvorschriften. Eine Freundschaft, die darauf basiert, hat Bestand. Bei einer wahren, gottgefälligen Freundschaft, sei es nun unter Geschwistern, Eltern, Kind und Eltern, Freunden oder Eheleuten, gibt es also immer drei Parteien. Die beiden Freunde und Gott, der sie anleitet und verbindet. Mit Gottes Hilfe können diese vier Bedingungen, die ich zuvor genannt habe, erfüllt werden. Es kann beängstigend sein, weil man lernen muss zu vertrauen. Es kann schmerzlich sein, weil man zueinander loyal ist, komme was wolle. Es kann teuer sein, weil man bereit ist, sich füreinander zu opfern. Es kann unangenehm sein, weil man zueinander gnadenlos ehrlich sein muss. Aber nichts von alledem ist aufzuwiegen mit dem Lohn, den Christus uns gibt, wenn wir mit aller Kraft versuchen, seine Freundschaft zu erwidern und uns ihrer würdig zu erweisen. Um ein letztes Mal auf den Mann aus der Geschichte zurückzukommen, dessen Freund zu sein Gott bereit ist. Der Mann bin ich. Den Segen und den Wert der Freundschaft lehrt mich Gott. Und mit seiner Kraft ist es mir möglich, es ist uns allen möglich, selbst für andere, Geschwister, Familie, Freunde und Kollegen zu einem tatsächlichen Wesen der Freundschaft zu werden. Lesen wir gemeinsam die letzte Bibelstelle in 1. Petrus 4, Vers 8. 1. Petrus 4, Vers 8. Hier wird Sprüche 10, 12 zitiert, wo wiederum das hebräische Wort Ahab Verwendung findet. Ich werde diesen Vers aus der Elberfelder Bibel zitieren. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden.